Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Scheitelwelle des Elbe-Hochwassers bewegt sich weiter Richtung Norddeutschland. Dabei erreicht die Flut in vielen Regionen neue Rekordpegelstände. Bei Fischbeck in Sachsen-Anhalt hielt ein Deich den Wassermassen heute nicht stand. Auf einer Länge von rund 50 Metern brach der Damm ein. Eine nahegelegene Bahnbrücke wurde daraufhin sicherheitshalber gesperrt. Der Fernverkehr auf den Strecken Frankfurt am Main-Berlin und Hannover-Berlin musste umgeleitet werden.
Das Wasser strömt und strömt und strömt. Mit 1000 Kubikmetern pro Sekunde sucht sich die Elbe rund um Fischbeck landeinwärts neue Wege. In der Nacht war hier auf etwa 100 Metern Länge der Deich gebrochen. Bis 5 Kilometer landeinwärts steht nun das Wasser, hat Häuser und Äcker überflutet. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts hat jetzt das Krisenmanagement übernommen, weil Kritik an den lokalen Entscheidungen laut wurde. Inzwischen versucht die Bundeswehr, den Deich zu flicken, der zuvor offenbar aufgegeben war. 3000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, doch Einzelne weigern sich mitzukommen. Für die Feuerwehr ein schwerer Einsatz.
Na, von Riemen wissen wir genau.
Ja, Riemen sind es.
Und wie sprechen Sie dann an und was sagen die dann?
Dass sie noch da bleiben wollen und wenn sie eben Hilfe brauchen, wollen sie anrufen. Aber irgendwann ist auch mal der Akku vom Handy alle und dann werden die nicht mehr anrufen.
Aufgrund des Hochwassers sperrte die Bahn die Zugbrücke Hämmerton. Die wichtige Zugverbindung Hannover-Berlin ist lahmgelegt. Zehntausende Reisende wie hier in Berlin mussten heute lange warten und Umwege in Kauf nehmen. Das Hochwasser diktiert immer mehr die Fahrpläne.
Wir sind allerdings unter Hochdruck dabei, die Züge auch über andere Strecken von und nach Berlin zu leiten. Und dementsprechend bitten wir die Fahrgäste, viel Geduld mitzubringen und sich vor Antritt der Reise möglichst noch mal zu informieren, ob der Zug fährt wie geplant und über welche Strecke er fährt.
In Magdeburg hingegen entspannt sich die Lage. Der Elbpegel ist um rund 30 Zentimeter gesunken. Und auch dem gefährdeten Umspannwerk im Stadtteil Rodensee droht keine Überflutung mehr. Die Stromversorgung der Stadt ist vorerst gesichert.
Die Scheitelwelle der Elbeflut wird voraussichtlich morgen Wittenberge in Brandenburg erreichen. Heute besuchte Bundeskanzlerin Merkel vor Ort die Hilfskräfte, die im Dauereinsatz die Dämme sichern. In Wittenberge steht der Flusspegel bereits jetzt rund 30 Zentimeter über dem Rekordwert von 1880. Zur Entlastung wurden mehrere Polder geflutet.
1 Million Sandsäcke haben die Helfer seit letztem Montag befüllt und verbaut. Mit Erfolg. Denn bisher halten die Deiche hier. Die Wittenberger sind guter Dinge, aber am Ende ihrer Kräfte. Der Besuch der Bundeskanzlerin heute Nachmittag kommt da gerade recht. Lob gibt es von der Regierung für die Zusammenarbeit und auch für den Hochwasserschutz in Brandenburg. Ein Ansporn zum Durchhalten, auch mit Blick auf die entstandenen Kosten.
Der Bund wird da auch natürlich die Menschen nicht im Stich lassen. Und dann soll das schnell gehen, unbürokratisch gehen. Alles, was in Sachen Europa noch zu klären ist, werden wir auch Hand in Hand klären. Aber erst einmal ist es ein gutes Gefühl und man kann auf unser Land auch ein Stück stolz sein, wenn man sieht, wie die Menschen zusammenhalten in so einer schweren Stunde.
Gestern wurde dieses Wehr an der Havelmündung geöffnet. Ein Teil des Elbwassers kann seitdem ablaufen in die Havel. Und von dort in die Überflutungsflächen. Deshalb sei laut Experten der Pegelstand bei Wittenberge auch leicht gesunken. Entwarnung aber gibt es noch nicht, denn der Scheitel des Elbe-Hochwassers wird erst für morgen Mittag erwartet. Die Behörden aber rechnen nur noch mit einem Pegel von 7,55 Meter statt wie bisher 8,20 Meter. Zuversicht.
Am Masse haben wir bisher trockene Füße behalten, sowohl im Südabschnitt als auch hier im Nordabschnitt. Und das wollen wir die nächsten 5 Tage auch so halten.
Entspannung im südlich gelegenen Mühlberg im Elbe-Elster-Kreis. Die Evakuierung dort wurde aufgehoben. Die ersten Bewohner kehrten bereits in ihre Häuser zurück.
Weiter flussabwärts im niedersächsischen Hitzacker wird der Höchststand der Elbe in diesen Stunden erwartet. Meterhohe Spundwände sollen eine Überflutung verhindern. Die Altstadtinsel wurde vorsorglich geräumt. In Lauenburg im angrenzenden Schleswig-Holstein wurden ebenfalls Teile der Stadt evakuiert. Ministerpräsident Albig machte sich vor Ort ein Bild von der Lage.
Zum Hochwasser gibt es heute wieder einen Brennpunkt, direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen sowie Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text. Die Drohnenaffäre um Verteidigungsminister de Maizière wird ein weiteres parlamentarisches Nachspiel haben. SPD und Grüne wollen die Vorwürfe von einem Untersuchungsausschuss klären lassen. Das Gremium soll noch in dieser Woche im Bundestag beantragt werden. Die Opposition hält de Maizière vor, über den Ablauf der Entscheidung gegen das Projekt Eurohawk die Unwahrheit zu sagen. Der CDU-Politiker hat Fehler eingeräumt, einen Rücktritt lehnt er aber ab.
Angespannt. De Maizière vor dem Verteidigungsausschuss. Die Vorwürfe wiegen schwer. Vertuschung, Täuschung, Lüge. Falsch verteidigt er sich. In der Sache sei alles richtig entschieden, aber er habe handwerkliche Fehler gemacht.
Ein richtiges Ergebnis, das mit einem fehlerhaften Verfahren zustande gekommen ist, ist für mich allerdings kein Rücktrittsgrund, sondern Anlass und Ansporn, derartige Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Fehler gibt er zu, mehr denn je. Ja, er hätte mehr nachfragen müssen in seinem Haus. Auch habe er mehr Informationsquellen über Probleme beim Eurohawk gehabt. Diese seien ihm aber als lösbar beschrieben worden. Die Opposition will ihm das nicht durchgehen lassen.
Letzte Woche war das Ministerium schuld. Heute sagt er, dass er vielleicht hätte genauer nachfragen müssen. Aber unter dem Strich bleibt, dass es keinerlei Einsicht darin gibt, dass es Fehler gegeben hat und dass hier Millionen verbrannt worden sind.
De Maizière sei nicht glaubwürdig, sagen Grüne und SPD und wollen einen Untersuchungsausschuss einsetzen.
Ich gehe davon aus, dass ein solcher Untersuchungsausschuss noch in dieser Woche gemeinsam mit den Stimmen der Grünen und der SPD auf den Weg gebracht wird.
Am Mittwoch wird sich de Maizière erneut vor dem Verteidigungsausschuss erklären.
Ein Untersuchungsausschuss konzentriert sich nicht nur auf die Frage, wann der Minister von was wusste. Der Zeitraum der Untersuchung betrifft auch Entscheidungen früherer Regierungen, Rot-Grün und Große Koalition. Viel Zeit bleibt nicht, denn bis zum Ende dieser Legislaturperiode soll ein Bericht vorliegen.
100 Tage vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück die letzten Mitglieder seines sogenannten Kompetenzteams vorgestellt. Steinbrück setzt im Wahlkampf im Ressort Wirtschaft auf die ehemalige saarländische Wirtschaftsministerin Krajewski. Die Präsidentin der Hilfsorganisation Brot für die Welt, Füllkrug-Weitzel, übernimmt im SPD-Schattenkabinett das Thema Entwicklungshilfe. Und für Kunst und Kultur ist Kulturmanager Scheidt verantwortlich. Außerdem berief Steinbrück einen neuen Pressesprecher. Es ist der frühere Bildjournalist Kleine. Seinem Vorgänger Donnermeier wird parteiintern ein glückloser Start in den Wahlkampf zugeschrieben.
Die massive Datensammlung der US-Regierung hat ein früherer CIA-Mitarbeiter aufgedeckt. Edward Snowden gab sich in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian als Informant zu erkennen. Den Kontrollapparat des Geheimdienstes NSA beschreibt er als nahezu allmächtig. Derzeit hält sich der 29-Jährige in Hongkong auf. Er hofft auf politisches Asyl, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Nach dem Aufdecken der Ausspähprogramme könnte ihm eine lange Haftstrafe wegen Geheimnisverrats drohen.
Er ist das Gesicht hinter den Enthüllungen. Edward Snowden, 29, Computerspezialist bei der NSA. Auf Hawaii hatte er für die IT-Sicherheit des Geheimdienstes gearbeitet, bevor er die streng vertraulichen Informationen über abgeschöpfte Internetverbindungen und gespeicherte Telefondaten öffentlich machte. Seitdem versteckt sich der Informant in einem Hotel in Hongkong und hofft auf politisches Asyl. Snowden ist sich bewusst, dass er alles riskiert hat, doch dies sei eine Gewissensfrage gewesen. Die NSA und der Geheimdienst sammeln so viele Informationen wie möglich und glauben dabei an Selbstbeschränkung. Ich denke, sie schulden der Öffentlichkeit eine Erklärung über die Hintergründe des Programms, denn mit Demokratie hat das nichts zu tun. Führende Republikaner fordern nun seine sofortige Auslieferung. Snowden sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Er hat sensible Informationen über Ausländer auf ausländischem Boden öffentlich gemacht. Das ist gefährlich. Bis zu 30 Milliarden Daten pro Monat sollen geheim gespeichert worden sein.
Zum zweiten Mal werden in Obamas Präsidentschaft streng geheime Informationen an die Öffentlichkeit gespielt, die dem Ansehen der USA schaden. Aber auch ausländische Regierungen könnten in Erklärungsnot geraten. Denn aus den Dokumenten geht hervor, dass auch andere Geheimdienste Informationen genutzt und geliefert haben könnten. Obama muss sich erklären, nicht nur im eigenen Land. Auch auf dem Deutschlandbesuch wird das Thema auf der Agenda stehen.
In der Türkei hat die Opposition Ministerpräsident Erdogan aufgerufen, den Konflikt mit den regierungskritischen Demonstranten nicht weiter zu verschärfen. Der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei Kılıçdaroğlu sagte der Zeitung Hürriyet, Erdogan versuche sich an der Macht zu halten, indem er Spannungen erzeuge. Der Regierungschef hatte gestern gesagt, seine Geduld habe Grenzen. Seit Ende Mai halten die Proteste in der Türkei an.
Der Taksim-Platz inmitten Istanbuls. Auch am Tag 11 der landesweiten Demonstrationen kommt er nicht zur Ruhe, obwohl sich die Polizei seit über einer Woche fernhält. Trotz Wochenbeginns sind es wieder Zehntausende, die sich in den Nachmittagsstunden hier einfinden, um gegen den als autoritär empfundenen Führungsstil von Ministerpräsident Erdogan zu protestieren und für den Erhalt des nahegelegenen kleinen Gezi-Parks zu kämpfen. In dieser Frage gibt es Anzeichen für ansatzweise Bewegung der Regierung. Zwar soll die geplante Rekonstruktion einer historischen Kaserne auf dem Gelände des Parks nach wie vor in die Tat umgesetzt werden, doch es soll nicht mehr, wie ursprünglich vorgesehen, ein Einkaufszentrum darin Platz finden. Die Rede ist jetzt von einem Kulturzentrum. Auch sollen in der Umgebung die Grünflächen deutlich erweitert werden. Wir wollen, dass dieser Park als grüne Oase erhalten bleibt und nicht als Teil von irgendetwas. Deshalb lehnen wir den Vorschlag ab. In der vergangenen Nacht kam es wieder auch in anderen Städten der Türkei und Stadtteilen Istanbuls zu Demonstrationen. Die Polizei, sie setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die größte Demonstrationswelle seit mehr als 10 Jahren, sie hat die türkische Börse erreicht. Heute wie schon seit Tagen fallende Kurse. Die zugespitzte Lage des Landes schreckt Investoren, sowohl die, die schon investiert haben, als auch die, die es noch wollen. Vor wenigen Minuten ließ die Regierung offiziell verlauten, dass sich Ministerpräsident Erdogan am Mittwoch mit Vertretern der Demonstranten treffen will. Offenbar sucht man eine Verhandlungslösung.
Im US-Bundesstaat Florida hat der Prozess um den Tod des schwarzen Teenagers Trayvon Martin begonnen. Der 17-Jährige war Ende Februar vergangenen Jahres von dem US-Amerikaner Zimmerman erschossen worden. Am Tatabend patrouillierte Zimmerman als Freiwilliger einer Bürgerwehr. Von heute an muss er sich wegen schweren Totschlags vor Gericht verantworten. Der 28-Jährige beteuert, er habe in Notwehr gehandelt. Der Fall hatte in den USA eine heftige Diskussion über Rassismus ausgelöst.
In Pakistan sind bei einem Angriff auf einen NATO-Konvoi mindestens 6 Menschen getötet worden. Nach pakistanischen Angaben hatten 20 Bewaffnete die LKW unter Beschuss genommen. Der Vorfall ereignete sich nahe der afghanischen Grenze. Die Stammesgebiete dort gelten als Rückzugsräume für die islamistischen Taliban-Kämpfer. Durch Pakistan führt eine der Hauptnachschubrouten für die internationalen NATO-Truppen in Afghanistan.
Er galt vielen als moralische Instanz und prägte die Streitkultur hierzulande. Der Publizist und Philologe Walter Jens ist tot. Er starb gestern im Alter von 90 Jahren in Tübingen. Jens war schwer demenzkrank und konnte seit Jahren nicht mehr reden und schreiben. Politiker und Schriftsteller würdigten den emeritierten Rhetorikprofessor als herausragenden Intellektuellen.
Walter Jens liebte diesen Blick hinab auf Tübingen. Die Universitätsstadt war für den gebürtigen Hamburger zum Zentrum seines intellektuellen Schaffens geworden. Hier wurde eigens für ihn ein Lehrstuhl für Rhetorik eingerichtet. Seit Ende der 50er Jahre bereicherte der Altphilologe mit seinen Werken das geistige Leben der Bundesrepublik. Jens war aber auch ein politischer Mensch. Er mischte sich ein. Wahlkampf für Willy Brandt, Unterstützung der Friedensbewegung. Bei der Sitzblockade vor dem amerikanischen Atomwaffendepot in Mutlangen war der Pazifist dabei.
Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd, das wird von diesem Wochenende ein Begriff sein, Symbol und Wegmarke zugleich. Denn hier, liebe Freunde, in Mutlangen wurde gezeigt, wie verführerisch und ansteckend, wie zeichensetzend und zum Umlernen einladend Friedlichkeit sein kann.
Seine Frau Inge war wichtige Impulsgeberin. Mit ihr gelangte Jens auf die Bestsellerlisten, etwa mit einem Buch über die Familiengeschichte der Manns. Ein Schatten fiel auf den Gutmenschen, wie er sich selbst gern nannte, als eine mögliche Mitgliedschaft in der NSDAP öffentlich wurde. Er konnte sich an einen Beitritt nicht erinnern.
Ich kann das nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nach bestem Wissen und Gewissen nicht.
Vaters Vergessen nannte das sein Sohn Tillmann Jens. Den einstigen Mahner, Literaten und Rhetoriker zwang eine schwere Demenz am Ende seines Lebens zum Schweigen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 11. Juni.
Das Tief über Tschechien bringt Teilen Bayerns in der Nacht noch ergiebigen Regen. Hier gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Morgen beruhigt sich das Wetter auch hier. Heute Nacht regnet es zunächst verbreitet in Oberschwaben und in der Südhälfte Bayerns, später noch in Alpennähe. Sonst südlich des Mains nur hier und da Regen, vereinzelt auch Gewitter. Im Norden und der Mitte ist es teils bewölkt, teils klar. Hier morgen nach Auflösung einzelner Nebelfelder mehr Sonne als Wolken und meist trocken. Im Süden noch einzelne Schauer und Gewitter, aber auch hier wird es zum Abend hin freundlicher. Der Wind weht schwach, auf den Bergen mäßig, aus Nord bis Nordwest. Die Tiefstwerte heute Nacht im Südwesten 15, im Norden bei klarem Himmel 5 Grad. Morgen werden bei Seewind an der Nordsee 15, am Niederrhein 25 Grad erreicht. Am Mittwoch viel Sonnenschein, im Südosten und Westen wolkiger und vereinzelt Gewitter. Am Donnerstag im Südosten und Osten sonnig, sonst auch Wolken und gebietsweise Schauer und Gewitter. Freitag vor allem in der Südosthälfte hier und da Regen, im Westen später freundlicher.
Wir sind wieder da um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: Flutkatastrophe in Deutschland. Warum klappt die Hochwasservorsorge nicht? Und käufliche Liebe, wie der Staat am Rotlichtmilieu mitverdient.